Frohe Weihnachten wünsche ich uns allen. Frohe Weihnachten uns als Lenzkirche, als Grossfamilie hier in der Lenzkirche. Aber auch frohe Weihnachten euch allen persönlich, euch eine Familie. Es ist ein besonderer Morgen, dass wir miteinander Weihnachten feiern. Ich bin ja ein grosser Fan von dieser ganzen Weihnachtszeit. Ich mag all die Sachen, die so zu dieser Weihnachtszeit dazugehören. Kerzen, die Lichter, der Adventskranz, der Weihnachtsbaum natürlich, der gehört auch dazu. Wir stellen den schon Anfang Dezember bei uns anstellen, damit wir uns wirklich auf Weihnachten freuen können. Ich freue mich auf Geschenke, gehört auch dazu. Guetzli natürlich, Grittibands, Schocki, was auch alles dazu. Weihnachtsmärkte, da gehört alles dazu in der Weihnachtszeit. Aber ich habe das auch schon gesagt, oder ich muss auch sagen, mit anwachsenden Kind wird natürlich die ganze Adventszeit auch sehr intensiv und schön und fröhlich. Da läuft die ganze Zeit etwas. Aber, und das habe ich auch schon gesagt, manchmal finde ich auch so der ganze Kommerz, der Konsum rund um Weihnachten, ist ja manchmal auch ein bisschen abstoßend. Und was ich auch manchmal ein bisschen abstoßend finde, ist so der sentimentale Kitsch um Weihnachten herum. Ich habe vor allem gemerkt, ich finde, das kommt sehr zum Ausdruck in diesen sogenannten Weihnachtsfilmen. Ich weiß nicht, ob jemand geschaut hat, so wie auf Netflix hat es ja Dutzende von so Weihnachtsfilmen, gibt es im Moment. Und ihr dürft schon sagen, dass ihr einen geschaut habt. Ich habe auch einen geschaut. Zusammen mit meiner Frau habe ich gedacht, wir tun uns so einen an. Und es war genau so gewesen, wie ich es erwartet habe. Es war die Geschichte von einer Grossfamilie, wo alles drunter und drüber gegangen ist. Irrige und Wirrige und Streit und Sachen. Und irgendwie ist die Geschichte gelaufen und plötzlich, an Heiligabend, hocken sie irgendwie im Spital. Ich bin nicht mal recht rausgekommen, warum. Aber sie hocken im Spital, in einem Raum, in einem Aufenthaltsraum und plötzlich ist einfach alles gut. Und plötzlich ist der grosse Friede in dieser Familie. Und ich bin bis zum Ende nicht rausgekommen, warum, dass jetzt plötzlich alles gut ist. Und als wir den Film fertig geschaut haben, habe ich so gedacht, das ist genau das, der sentimentale Kitsch, glaube ich, den sich ganz viele Leute wünschen. Dass an Weihnachten, zack, von einem Moment auf den anderen, einfach alles gut ist. Und es ist ein Fest vom Frieden und von der grossen Freude. Und man hat es einfach gut miteinander und versöhnt die Beziehung und alles ist in Ordnung. Das verstehe ich so ein bisschen unter dem Kitsch von Weihnachten. Ich glaube, das ist das, was sich viele Menschen eigentlich wünschen. Aber sind wir ehrlich, nicht ganz so realistisch ist. Und trotzdem, an Weihnachten gibt es tatsächlich ganz, ganz viel, um sich freuen. Es ist viel Grund zum Feiern. Darum habe ich dieser Predigt heute den Titel gegeben, Zeit zum Feiern. Und wir sehen das sehr schön eben in dem Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium erzählt die ganzen berühmten Geschichten rund um Weihnachten. Die Hirten, die zum Stall gehen und Jesus, der in einer Krippe liegt und Engel, die singen und all die berühmten Geschichten, die finden wir im Lukas-Evangelium. Und was wir dort auch finden, sind Lieder, die die Ereignisse von Weihnachten besingen, die sich freuen darüber, wo man spürt, das wird gefeiert, was da passiert. Und eines von diesen Liedern ist eben das Lied von der Maria, wo wir schon gesehen haben in diesem Videoclip. Das Lied von der Maria, das ist ganz berühmt. Und das hat sie eigentlich gesungen oder komponiert oder was auch immer, wo sie schwanger war mit Jesus und sie ist zu ihrer Verwandten Elisabeth gegangen und die Elisabeth, die ist uralt gewesen und die ist trotzdem auch schwanger gewesen mit dem Josef, mit dem Johannes, das sind ein bisschen viele J-Namen in dieser Weihnachtsgeschichte, mit dem Johannes, der später der Täufer wurde. Und jedenfalls singt sie dort das Lied, wo wir jetzt schon mal gesehen haben in dem Videoclip. Und ich werde das nochmal vorlesen aus der Bibel raus und ich lade euch ein, dass wir aufstehen für die Lesung aus Lukas 1 ab Vers 46 und in dem Moment sind wir einen Moment still und lassen vielleicht einfach so ein bisschen die Weihnachtsruhe auch in uns reinkommen. Ich weiss nicht, wie gehetzt oder wie entspannt du in den Gottesdienst reinkommen bist. Aber wir nehmen den Moment Zeit, um einfach zur Ruhe zu kommen und die Worte von Gott auf uns wirken zu lassen. Das Loblied von der Maria. Lukas 1. Gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig. Und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren Abraham und seinen Kindern immer verheißen hat. Ich darf gerne Platz nehmen. Das Lied von der Maria, das ist sehr ähnlich wie ein Psalm. Psalm im Alten Testament. Und in dem Psalm, in dem Lied von der Maria, finden wir mindestens drei Gründe, wo ich darüber reden heute Morgen, drei Gründe, warum dass wir dürfen feiern, warum dass wir sollen feiern an Weihnachten. Mit Millionen von Christen weltweit, die heute auch Weihnachten feiern. Der erste Grund ist, wir feiern an Weihnachten die Gnade von Gott. Maria feiert in dem Lied Gnade von Gott. Sie sagt im Vers 48, er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Also Gnade bedeutet, dass Gott sich jemandem, sich einem Menschen zuwendet. Gnade bedeutet, dass Gott unverdient, nicht weil die Person besonders gut war oder weil sie sich das erarbeitet hat, aber es ist eine unverdiente Zuwendung, eine unverdiente Beachtung von Gott einer Person gegenüber. Das ist Gnade. Und so ähnlich sagt es übrigens auch der Engel Gabriel, der kommt ja zu der Maria und kündigt an, dass sie schwanger wird sein. Und dort sagt er, das ist ein bisschen weiter vor im Kapitel 1, Gabriel erschien ihr, der Maria, und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Also beide, der Engel bezeichnet Maria als eine Frau, die Gnade gefunden hat bei Gott. Und Maria selber beschreibt sich als eine Frau, die Gnade erlebt, die Gnade bekommen hat von Gott. Jetzt ist aber interessant, ich glaube, dass was Maria da als Gnade bezeichnet, ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir unter Gnade verstehen. Ich glaube, wenn wir den Begriff Gnade hören, tun wir den schnell verbinden mit der Vergebung von Gott, mit der Liebe von Gott. Wir verstehen Gnade einfach als ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, das wir überkommen und einfach für uns behalten können. Aber interessant ist ja bei der Maria, sie ist schon beschenkt worden mit einem Baby im Bauch. Aber das war ja nicht alles. Das Geschenk war nachher auch verbunden mit einem Auftrag und ganz viel Verantwortung. Also ich weiss von meiner eigenen Frau, das mit dem Schwangersein und Gebären und so, das ist nicht ganz so easy, oder? Das ist mit sehr viel Schmerz und Anstrengung verbunden. Und wenn dann das Baby auf der Welt ist, dann ist ja nicht einfach vorbei. Dann fällt ja eigentlich die Herausforderung erst so richtig an. Also Maria, ich habe es einmal so formuliert, Maria feiert Gnade von Gott und die Gnade befähigt sie dazu, einen Auftrag für Gott zu erfüllen. Etwas Ähnliches sehen wir bei einer anderen Frau in der Bibel, im Alten Testament. Es ist tatsächlich so, das Lied von der Maria erinnert fest an ein Lied von einer anderen Frau im Alten Testament, das Lied von der Hanna. Die Hanna, das war die Mutter von Samuel im Alten Testament. Der Samuel, einer der grössten, wichtigsten Propheten in Israel. Und die Hanna, die hat eigentlich kein Kind können bekommen. Und das war damals noch viel schlimmer, als es heute immer noch eine Herausforderung ist. Damals war das etwas ganz Schlimmes, wenn eine Frau kein Kind bekommen konnte. Und die Hanna, die bittet Gott um ein Kind. Und Gott erhört sie. Und dann tut sie Gott auch loben. Und sie singt ein Loblied über die Gnade von Gott. Das könnt ihr mal nachlesen, 1. Samuel 2, das ist ein längerer Abschnitt. Ich lese euch nur die ersten zwei Verse vor. Tönt ganz ähnlich eben wie bei der Maria. Sie sagt, mein Herz freut sich am Herrn, an Jahwe. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Das Spannende bei der Hanna ist, sie kommt das Kind über, ein Bub, der Samuel, aber im Alter von 5 Jahren gibt sie den Samuel wieder weg. Sie hat es Gott versprochen, sie hat gesagt, ich werde den Samuel dir weihen. Sie bringt ihn dann zum Priester Eli, wo er selber, der Samuel, soll ein Prophet, ein Diener von Gott werden. Also das lang ersehnte Kind, das Geschenk, das unverdiente Geschenk, das Hanna überkommt, sagt sie jetzt nicht einfach, ah, das ist schön, jetzt behalte ich da. Schön, dass ich jetzt auch ein Kind habe, ich freue mich jetzt über das. Sondern sie ist bereit, das wieder wegzugeben, wieder zurückzugeben an Gott, beziehungsweise ihm zur Verfügung stellen. Und durch den Samuel hat Gott können seinem Volk dienen, hat können zu seinem Volk reden. Also wir sehen hier bei der Maria und bei der Hanna, was Gnade Gottes ist. Ich habe es so formuliert, es ist die unverdiente Zuwendung von Gott an uns. Die unverdiente Zuwendung, die uns aber befähigt, Gottes Berufung für unser Leben zu entdecken. Also Gnade ist nicht nur ein Geschenk an uns. Gnade ist nicht nur Vergebung und der Segen von Gott für unser Leben, damit wir es dann behalten können, damit wir dann die Beschenkten sind. Sondern Gnade befähigt uns auch immer, dass die Gnade weiterfließt durch uns durch, zu anderen Menschen, in das Leben der Leute in unserem Umfeld. Es ist nicht nur so, dass irgendwie die Sünder oder die, die nichts von Gott wissen wollen, dass die Gnade brauchen. Es ist auch nicht so, dass Gnade uns einfach passiv macht und wir dann einfach uns zurücklehnen und sagen, ja, Gott macht ja jetzt alles. Mir gefällt das Zitat von Dallas Willard über Gnade. Also er hat viel über Gnade gesagt, aber das finde ich so ein provokatives Zitat von ihm. Er hat gesagt, Heilige verbrennen viel mehr Gnade, als Sünder es jemals könnten. Sie verbrennen sie, also Gnade, so wie ein Jet Raketentreibstoff verbrennt. Also Gnade ist wie der Antrieb. Ist nicht nur ein Geschenk, das wir einfach empfangen, sondern Gnade Gottes ruft uns raus in ein spannendes, in ein abenteuerliches Leben, das Gott für uns parat hat. Und wir feiern an Weihnachten Gnade von Gott, weil er sich uns zuwendet. Er wird Mensch, er kommt in die Welt hinein. Und das haben wir uns nicht erarbeitet, das haben wir uns nicht verdient, dass Gott in die Welt hineinkommt. Aber es bleibt nicht bei dem. Gnade gibt uns gleichzeitig Kraft, das Leben zu entdecken, das Leben anfangen zu leben, wo Gott sich gedacht hat für uns. Weil das ist faszinierend. Maria versteht Gnade in ihrem Leben, dass Gott sie beruft zu einer grossen Aufgabe. Aus dieser Maria, dieser jungen, unscheinbaren Frau, irgendwo in Galiläa, wird Mutter von Jesus, dem Retter dieser Welt. Und Maria wird zu einem grossen Vorbild für viele über die Jahrhunderte hinweg. Und darum, glaube ich, können wir uns an Weihnachten fragen, einerseits können wir uns freuen, wir können die Gnade von Gott feiern, aber wir können uns immer wieder fragen, zu welchem Leben beruft mich Gott? Zu welchem Leben ruft mich die Gnade raus? Nicht nur etwas, das wir für uns behalten können, sondern eine Gnade, die rausfliessen soll zu den Menschen um uns herum. Also das ist das Erste. Sie feiern die Gnade. Das Zweite ist, wir feiern aber an Weihnachten auch die Wunder. Als Nächstes sagt sie das. Sie feiern die Wunder von Gott. Maria, sie sagt, oder sie singt, sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Das ist Lukas 1, 51. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Und ich weiss nicht, was bei dir so anklingt in deinem Kopf, in deinem Denken, wenn ich den Begriff Wunder brauche. An was denkst du? Ich meine, ich denke so spontan bei Wunder an spontane Heilungswunder. Wenn Leute geheilt werden, durch Gebet zum Beispiel. Ich denke auch an Wunder, wenn sie so zum Beispiel übernatürliche finanzielle Versorgung. Ich denke auch an Wunder spontan, wenn Leute vielleicht einen Herzenswunsch haben und Gott erfüllt ihnen den. Oder wenn Leute vielleicht irgendwie mit einer Sucht zu kämpfen haben oder so und die können überwinden. Das sind so Sachen, wo ich daran denke, wenn ich den Begriff Wunder höre. Wäre spannend zu hören, was ihr so denkt, wenn ihr den Begriff Wunder hört. Maria, die, wenn sie von Wunder singt, geht es ein bisschen in eine andere Richtung, denkt mir. Sie sagt nachher im Vers 51b und weitere, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Ich habe also für mich überlegt, würde ich von einem Wunder reden, wenn ich von einem politischen Umsturz irgendwo in einem Land höre, würde mir das als Wunder bezeichnen? Oder würde mir die Abnahme von extremem Hunger auf dieser Welt als Wunder bezeichnen? Oder würde mir es als Wunder bezeichnen, wenn es ein bisschen gerechter würde zu und her gehen in dieser Welt, was den Reichtum betrifft? Wenn die Armen plötzlich ein bisschen reicher werden und die Reichen vielleicht ein bisschen ärmer. Würden wir das als Wunder bezeichnen? Ich bin mir einfach wieder sehr bewusst geworden, dass wir Christen hier im reichen Westen schon sehr, sehr geprägt sind vom Individualismus unserer Zeit. Wenn wir beten, wenn wir uns Wunder wünschen von Gott, dann geht es meistens um unsere Wünsche. Da geht es meistens um das, was ich noch erleben möchte. Das, was ich noch brauche im Leben. Meine Wünsche, meine Gesundheit, meine Finanzen, meine Möglichkeiten. Und wir beten vielleicht nicht so sehr darum, dass sich weltweit das Reich Gottes ausbreitet. Aber ich glaube, Maria versteht unter Wunder das heilbringende Wirken Gottes in dieser Welt. Dass Gottes Reich sich ausbreitet. Und dabei geht es nicht in erster Linie um mein persönliches Glück und um meine Finanzen und um meine Gesundheit und um meine Wünsche, sondern es geht wirklich um Gott. Es geht um sein Reich. Es geht darum, dass sein Reich sich ausbreitet. Dass mehr Gerechtigkeit herrscht, mehr Frieden auf dieser Welt. Und wenn man dann so die Geschichte weiterverfolgt von der Maria im Leben mit Jesus, dann ist ja interessant, man könnte davon ausgehen, dass Maria ganz viel von diesen Wundern, die Jesus gemacht hat, mitbekommen hat. Vielleicht war sie direkt dabei gewesen, oder sie hat gehört, was Jesus gemacht hat. Sie hat sicher gesehen und gehört, dass Jesus Menschen geheilt hat und Lahme wieder können laufen und Blinde wieder gesehen haben und so weiter. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass Maria viel Schmerz muss aushalten auf dem Weg mit Jesus. Oder wie Jesus durchs Leben geht. Es ist sehr interessant, nur ein Kapitel nach der Geburt von Jesus, im Kapitel 2, trifft die junge Familie Josef und Maria und Jesus auf den Prophet Simeon. Und der Prophet sagt über dem Kind, über Jesus, sagt er, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Und jetzt, der Satz ist mir wichtig, doch auch durch deine Seele, und er redet da zu der Maria, doch auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen. Also er sagt der Maria voraus, dass der Jesus, der Sohn, wo sie da geboren hat, wird auch ihr Leben sehr herausfordernd machen. Ein Schwert wird durch ihre Seele gehen. Und man könnte das ein bisschen verfolgen durch die Evangelien durch. Ein kleines Beispiel ist, wo Jesus plötzlich 3 Tage in Jerusalem verloren geht. Ich meine, ich stelle mir das nur vor, wenn mein Bub Wir wären irgendwo, Paris, London, und wir würden 3 Tage lang unseren Sohn nicht finden. Ich meine, ich wäre übergefallen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Später lesen wir zum Beispiel davon, dass die ganze Familie von Jesus gemeint hat, Jesus sei gestört worden. Er müsse eingeliefert werden. Und am Schluss steht Maria am Fuß vom Kreuz und muss miterleben, was Jesus für wahnsinnige Schmerzen erlebt dort am Kreuz. Und das muss für eine Mutter unglaublich schmerzhaft sein. Was ich mit dem sagen will, ist, wir meinen oftmals, dass Wunder und das Leiden und die Not, der Schmerz, dass die wie nicht kompatibel sind. Dass wir uns nur über Wunder freuen können, wenn alles im Leben gut ist. Und wir denken vielleicht, dass sich das widerspricht, dass Gott Wunder tut und dass es trotzdem noch Not und Leiden gibt in dieser Welt. Aber das Lied und auch gerade das Leben von der Maria zeigen, dass die beiden Sachen sich nicht widersprechen, sondern dass gerade der Schmerz, die Not, das Leiden von dieser Welt der Kontext ist, der Ort ist, wo Gott Wunder tun kann. Es ist gerade in diesen Herausforderungen drin, wo Gott eben kann wirken und kann Sachen Übernatürliches tun, wo kann Wunder tun kann. Weil Maria, die hat in einer schwierigen Zeit gelebt, die hat in einem schwierigen Kontext gelebt. Und trotzdem feiern sie da schon die Wunder von Gott, noch bevor Jesus überhaupt geboren ist. Und das ist das, was wir eigentlich feiern an Weihnachten. Wir feiern, dass Gott Wunder tut. Wir feiern die Geburt von Jesus, weil sie uns zeigt, wie Gott wirkt in dieser Welt. Er kommt nicht einfach mit dem Zauberstab in die Welt hin und macht schwupps, dass alles wieder gut ist. Das würde übrigens gar nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Aber Gott kommt zmitzt in die Welt hin und fängt an, im Leiden, im Schmerz, in der Not, etwas Neues aufzubauen. Sein Reich aufzubauen. Seine neue Schöpfung aufzubauen. Zmitzt im Leiden drin. So wirkt Gott. Und das sind die Wunder von Gott, die er tut in dieser Welt. Und ich will dir einfach sagen, wenn du heute vielleicht da bist und du kämpfst mit einer Not, mit einem Leiden, mit einem Schmerz in deinem Leben, ob das körperlich ist, ob das seelisch ist, will ich einfach sagen, vielleicht ist das Wunder, das du erwarten darfst von Gott, nicht unbedingt, dass er einfach das gerade wegnimmt, das Ding, wo du dich damit gerade beschäftigst, sondern dass Gott vielleicht durch das noch ein grösseres Wunder kann tun. So wie bei der Maria. Die Umstände von der Maria haben sich nicht verändert, die sind sogar noch schwieriger geworden. Aber durch ihr Leben durch ist der Retter, ist Jesus in die Welt hineingekommen. Das war noch das grössere Wunder. Und vielleicht brauchen wir eben manchmal auch ein bisschen andere Perspektive, was die Wunder von Gott könnten sein in unserem Leben. Und dann, als drittes, feiert Maria auch noch die Hoffnung. Also nicht nur die Gnade, nicht nur die Wunder, sie feiert auch die Hoffnung. Die letzten beiden Verse, die lauten so. Sie sagt dann, und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen Kindern für immer. Maria macht jetzt da, sie schaut ganz, ganz weit zurück in der Geschichte. Sie schaut zurück zum Abraham, zu dem kinderlosen, alten Ehemann von der Sarah. Und die beiden hat Gott berufen. Und auch gerade beim Abraham und der Sarah sieht man, wie Gott wirkt in dieser Welt. Er kommt nicht mit dem Pomp und mit dem Übermächtigen und mit der Gewalt, sondern er wählt ein altes, kinderloses Ehepaar aus, das wahrscheinlich von vielen abgeschrieben worden ist. Er wählt die aus und er verspricht dem Abraham, ich meine, ich muss das schon bewusst sein, ein altes, kinderloses Ehepaar. Und Gott sagt zum Abraham, 1. Mose 12, 3, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich meine, was ist das für eine Zusage? Wie soll das passieren? Und durch die ganze Geschichte im Alten Testament ist immer wieder die Frage, wie will Gott das machen? durch alle Höchs und Tiefs vom Volk Israel ist immer wieder die Frage, und wie um alles in der Welt soll durch den Abraham die ganze Welt gesegnet werden? Und wenn man das durchliest, zum Beispiel auch in den Psalmen oder vor allem auch in den Propheten, merkt man, da wird die Hoffnung immer aufrechterhalten. Da wird die Hoffnung immer gefeiert und gesagt, Gott wird schon noch eingreifen. Gott wird das tun, was er versprochen hat. Und Maria im Stil von einem guten Psalmist, im Stil von einem guten Prophet, nimmt die Verheißungen auf. Die lange Tradition von Verheißungen und sagt, jetzt ist der Moment, wo Gott die Verheißung erfüllt. Wo die Hoffnung wirklich Realität wird. Und gell, das ist ja bei der Maria, es ist ähnlich gewesen wie beim Abraham. Ich meine, Abraham hat schon einen Sohn bekommen, einen. Also noch einen anderen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Isaac, also ich meine, ein Ehepaar mit einem Sohn und du sagst, aus dir wird das Volk werden und ihr werdet die ganze Welt segnen, ist schon sehr ambitioniert. Es fängt sehr klein an. Und in dieser Geschichte fängt es auch sehr klein an. Aber genau das ist das Wesen der Hoffnung. Die Hoffnung fängt ganz klein an. Aber die Hoffnung kann man nicht auslöschen. Die Hoffnung, die bleibt und die wächst und die nimmt immer mehr zu. Die kann man nicht auslöschen. Ich habe schon gesagt, im Lukas gibt es verschiedene so Loblieder. Der Maria ist eins, aber der Zacharias, eben der Vater von Johannes, dem Täufer, der hat auch so ein Loblied gesungen. Das ist eben der, der ein Jahr lang nicht geredet hat und der sehr ruhig war, bei ihnen daheim. Aber als er dann wieder konnte singen, ist es dann aus, oder reden, ist es dann aus ihm rausgesprudelt. Er konnte so wieder richtig singen. Und er beschreibt eben die Hoffnung von Weihnachten, finde ich sehr eindrücklich. Er sagt, 1. Lukas 1, 78 und 79, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Und genau das ist Hoffnung. Ein kleines Licht in der Dunkelheit. Und der Olli hat es vorher schon so schön gesagt in der Einleitung. Ein Licht, so klein auch immer das ist, ist immer stärker als Dunkelheit. Dunkelheit wird nie das Licht überwinden, außer das Licht wird ausgelöscht. Aber das Licht an sich ist immer stärker als Dunkelheit. Und darum die Hoffnung, so klein sie vielleicht ist, wird nicht ausgelöscht werden. So klein, wie sie vielleicht anfängt. Und in dieser Geschichte von Weihnachten fängt sie auch sehr klein an. Sie fängt an mit zwei Frauen, die schwanger sind, einer ganz jungen, einer ganz alten. Dann kommen die zwei jungen Männer, der Johannes und Jesus. Und auch sie verkörpern die Hoffnung weiter, vor allem Jesus. Und aus Jesus entsteht die Gruppe von wilden Jüngern und Nachfolgern, die auch die Hoffnung verkörpern, aber es ist immer noch sehr klein. Und über die Jahrhunderte und die Jahrhunderte werden daraus Millionen und Millionen von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wo heute weltweit miteinander Weihnachten feiern. Das ist das Wesen der Hoffnung. Und an Weihnachten feiern wir die Hoffnung, weil es ein kleiner Anfang war, der immer weiter wächst. Und Hoffnung bedeutet auch für unser Leben, dass wir vielleicht eine Zukunft sehen können, die besser ist als die, die wir jetzt haben. Und verstehe mich nicht falsch an dieser Stelle. Bessere Hoffnung, bessere Zukunft heisst nicht unbedingt, dass wir wegen dem reicher und schöner und gesünder und was auch immer erfolgreicher sind. Das ist nicht unbedingt die Hoffnung dieser Welt. Die Hoffnung dieser Welt ist, dass es mehr Frieden gibt, mehr Versöhnung gibt, dass es mehr Heilung gibt, dass es mehr Wiederherstellung gibt, dass es mehr Freude gibt, dass es mehr Barmherzigkeit gibt, dass es mehr Liebe gibt. Das ist die Hoffnung und die wächst und wächst und wächst. Unaufhaltsam seit Weihnachten. Das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern Gnade, wir feiern die Wunder, wir feiern die Hoffnung und im Endeffekt feiern wir an Weihnachten Gott selber. Und ich glaube, das ist so schön an Weihnachten, wir schauen einmal für einen Moment weg von uns. wir leben ja in einer Zeit, wo es eigentlich immer um mich selber geht, mein Ego, Selbstverwirklichung, das zu machen, wo ich schon lange davon träume, etc. etc. Und es gibt so eine christliche Version von der Selbstverwirklichung. Meine Träume, meine Wünsche, meine Gebete an Jesus, die sollen verwirklicht werden. Und an Weihnachten geht es mal nicht um uns, sondern es geht um Gott, der selber in die Welt hineinkommt. Und als ich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, Weihnachten ist so viel mehr als der sentimentale Kitsch, den wir schauen können in den Weihnachtsfilmen. Weil das Lied von der Maria, wo wir jetzt darüber geredet haben, das ist nicht kitschig. Das ist nicht sentimental. Das ist sehr geerdet, das ist sehr realistisch. Sie hat gewusst, in was für einer Welt das sie lebt. Sie hat nicht irgendeinen Hollywood-Film produziert. Und trotzdem, trotz aller Schwierigkeiten, die sie drin war, hat sie die Hoffnung gehabt. Und trotz aller Herausforderungen hat sie die Hoffnung gehabt, die sie können singen konnte. Nochmal die ersten Verse. Gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Und der übernächste Vers. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Das ist übrigens der Vers, der hier an der Deko auch steht. An Weihnachten feiern wir den Gott, der Initiativen ergreift. An Weihnachten feiern wir den Gott, der gnädig ist und uns beschenkt, sodass wir Kraft finden, selber unsere Berufung für unser Leben zu finden. Das Leben, das Gott sich für uns gedacht hat. Wir feiern den Gott, der mächtig ist, der Wunder tun kann, der die Welt auf den Kopf stellen kann und auch unsere eigene kleine Welt. Und wir feiern den Gott, der treu, wo immer noch Hoffnung hat für die Welt, wo die Welt noch nicht aufgegeben hat. Und wir ein Teil dürfen sein von dieser Hoffnung. Und das ist das, was ich uns wünsche. Dass wir in diesen Tagen wirklich feiern dürfen. Dass wir feiern dürfen, um was es an Weihnachten geht. Dass wir die Freude erleben dürfen. Dass wir auch zur Ruhe kommen dürfen. Und das, was passiert ist an Weihnachten, auch selber für uns, in uns erleben. Und auch in unserem Umfeld. Und in dem Sinn wünsche ich uns allen wirklich ganz schöne Weihnachten und die Freude und das Feiern dürfen zu erleben. Ich werde noch beten. Jesus, von Herzen danke, dass du in die Welt gekommen bist. Und Vater, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns Hoffnung zu geben, um uns zu retten. Und so viele Menschen wollten Götter sein, aber es hat nur einen Gott gegeben, der Mensch sein wollte. Und das ist der grosse Unterschied. Und das ist das, was wir feiern an Weihnachten. Danke für deine Gnade, die nicht nur einfach ein Geschenk ist, sondern die uns befähigt, die uns zu diesen Menschen werden lässt, die du dir gedacht hast. Und danke für die Wunder von deinem Wirken in dieser Welt. Und danke, dass über allen oder unter allen Irrigen und Wirrigen und Kriegen von dieser Welt du am Wirken bist. Und du die Welt immer noch auf den Kopf stellst. Und danke für die Hoffnung und das Licht, das stärker ist als Dunkelheit. Amen. Wir nehmen uns jetzt einen